Ja, servus und grüß Gott, ihr lieben Leute da draußen. In wenigen Sekunden erwartet euch viel neuer und hochklassiger Content mit meinem Experten und Freund Michael vom Feld zum Thema Examensvorbereitung in Rekordzeit. Damit ihr nicht gleich vom intensiven Inhalt und der Dauer der eigentlichen Folge erschlagen werdet, haben wir uns nach der Folge dazu entschlossen, in der Mitte einen Cut zu setzen, damit ihr das Ganze schon einmal verarbeiten könnt. Der zweite Teil erscheint dann nächsten Sonntag. Wenn ihr aber schon davor mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann könnt ihr euch zu Michaels kostenlosen Webinar zu diesem Thema anmelden. Das Webinar findet vom 20.01. bis zum 23.01.2022 statt. Und falls jemand an einem der Tage nicht können sollte oder es nicht schafft, die entsprechende Folge des Webinars an dem jeweiligen Tag anzusehen, kann sich auch noch bis zum 23.01. anmelden und alle Folgen auf einmal schauen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und kann es euch ebenfalls nur ans Herz legen. In dem Sinne, viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin moin, ihr wundervollen Menschen da draußen. Schön, dass ihr heute wieder zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen eingeschaltet habt. Und natürlich möchte ich nicht nur euch mit offenen Armen willkommen heißen, sondern auch Michael vom Feld, der uns in der heutigen Folge wieder mit seinem Wissen versorgen wird. In dem Sinne, Michael, mein Lieber, nachdem ich dich vor ein paar Tagen als guter Gast auf dem Tennisplatz gut aussehen lassen habe, freue ich mich, dass wir heute schon wieder so schnell wieder miteinander sprechen. Grüß dich.
Ja, grüß dich auch. Das war total lieb von dir. Also ich war enorm überfordert nach unserem Einspielen und dann wurde es ja in unseren ersten beiden Elfern noch schlimmer für mich. Da habe ich ja wirklich nichts gesehen und dann hast du halt so ein bisschen nachgelassen, hast du dir aber nicht anmerken lassen. Und dann konnte ich zumindest zufrieden nach Hause fahren. Also das war wirklich nett von dir.
Da habe ich mir schon gedacht. Und mir ging es am Ende auf jeden Fall körperlich auch noch gut. Die Beine haben genau das gemacht, was ich noch wollte.
Das sah
ich so brauchte
aus,
auch ja. Nicht. Genau, ich brauchte auch nicht erstmal noch eine Viertelstunde Luft wieder, bevor ich dann nach Hause gefahren bin. So war es auf jeden Fall.
Und du
nicht,
warst das auch, der danach sagte, ich könnte jetzt noch 2 Stunden so weitermachen. Ne? Das war nicht ich, sondern du.
So ziemlich genau war das.
Also okay, habe ich das doch richtig im Kopf. Okay, das freut
so
mich.
Das hat mir auf jeden
nur
Fall...
Das trotz der Niederlage großen Spaß gemacht, ist ja vollkommen klar.
Ja, ich finde auf jeden Fall wichtig, dass wir das immer so zutreffend aufgearbeitet haben.
Auf jeden Fall. Also ich denke, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten kein falsches Bild bekommen von meinen Fähigkeiten. Ich meine, man muss ja nur die LKs prüfen und je höher die LK, desto besser sind die Spieler, ja? In dem Sinne kann man ganz klar erkennen, wer die Nase vorn hatte, ne?
So ist das nämlich, ja.
25 Aber ist das Beste.
So, Michael, jetzt müssen wir hier mal wieder ein bisschen die Leute ins Boot holen. Nein, du hast schon mal den Tennisplatz gesehen vorher, so ehrlich will ich sein. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, da stimmen wir auf jeden Fall überein, dass das eine runde Sache war. Aber ja. Dort an dem Tag, an dem besagten Sonntag, haben wir uns tatsächlich auch über Jura unterhalten, was ja eigentlich verrückt ist, weil ich sag mal, Sonntag ist der Tag des Herren, da soll man die Füße hochlegen und eigentlich nichts tun. Aber wir haben tatsächlich ganz kurz darüber gesprochen, dass ja mein Examen im Bereich des öffentlichen Rechts und im Bereich des Strafrechts im kommenden halben Jahr sogar vor mir liegt. Ja, April und Juni sind die Zieldaten. Und ich sag mal so, insbesondere im Bereich des Öffrechts besteht das, was man, wenn man es freundlich ausdrückt, Verbesserungspotenzial nennen würde. Mhm. Ja, und da bietet sich natürlich an, dass du behauptest, dass du es schaffen würdest, mir beizubringen, wie ich in wenigen Wochen das lernen könnte, was andere in einem halben Jahr lernen. Daher sage ich mal, top, die Wette gilt, Michael.
Ja gut, das Schöne ist, wenn deine Noten rauskommen, hat man diese Folge längst vergessen und wird mich nicht mehr verbindlich halten und sagen können, ja Michael, du hast doch damals dem Freddy versprochen, du ermöglichst ihm dieses Prädikatsexamen und jetzt hast du das doch nicht gemacht. So. Aber ich bin guten Mutes, dass wir dich zumindest auf den richtigen Weg bringen können in dieser heutigen Folge. Und den ganzen Scheiß danach musst du natürlich selber erledigen. Das kann ich dir nicht abnehmen.
Das ist schon wieder eine sehr traurige Nachricht. Ich habe gedacht, du trägst mich jetzt wortwörtlich.
Das
ja,
ist
vielleicht
nur,
auch
wenn man,
tatsächlich.
Wenn man zahlt. Dann kriegt man von vornherein die Garantie, dass man dann auch hochstellig besteht. Aber das geht eben nur dann. Und da ich
der All-Inclusive.
Genau. Da ich das Ganze ja umsonst mache, also nur kostenlos, ich hoffe nicht umsonst. Ja. Na, kann ich dir da nur bedingt helfen. Aber bevor wir noch mehr Blödsinn reden, lassen wir uns zuerst mal drüber reden, warum das überhaupt geht. Also warum du überhaupt eine gute Chance hast, tatsächlich im April und im Juni gut abzuschneiden, auch wenn du aktuell das Gefühl hast, dass da noch einiges an Luft nach oben ist. Ich würde mal behaupten, dass es mir nicht anders ging. Ich habe mich ja mit etwas Pause, die ich mir zwischenzeitlich gegönnt habe, lediglich 3,5 Monate vorbereitet auf alle 6 Klausuren. Ja? Also nochmal ein bisschen was anderes. Und bei mir hat es ja auch geklappt. Und deswegen sage ich das auch immer allen anderen, die mich fragen, ja, aber ich habe jetzt nur noch ein Jahr. Wie soll das denn alles gehen? Da ist so viel und so weiter und so fort. Es geht auf jeden Fall, das hat das eindeutig bei mir gezeigt und das zeigt auch die Erfahrung mit vielen anderen Studierenden, mit denen ich das System bereits durchgekaut habe. Ja, und wenn ich von System spreche, dann meine ich wirklich ein System, das ich entwickelt habe für ja, Prüfungsvorbereitung in Rekordzeit, so könnte man es nennen. Du hast ja eben auch schon mal das so ein bisschen angeteasert. Du hast gesagt, wie kann ich denn jetzt in 6 Wochen das schaffen, wofür andere ein halbes Jahr brauchen? Das ist in der Tat die Subheadline, der Subtitle von einem dazu passenden Webinar von mir, können wir ja später noch was zu erzählen. Aber meine Idee wäre es in der Tat, so ein bisschen mit dir einmal durchzuspielen, was Prüfungsvorbereitung in Rekordzeit bedeutet und wo man auch so ein bisschen kürzen kann, auf dass man sich Zeit spart, damit du überhaupt in die Lage versetzt wirst, auch im April vernünftige Klausuren zu schreiben. Denn der harte Weg, ja, sich jetzt vorzunehmen, bis zum April Vollgas zu geben und dann nochmal ein bisschen mehr Zeit zu haben für die Juni-Klausur oder Klausuren. Du musst mich kurz aufklären, wann ist was? April Ö-Recht?
Korrekt.
Okay.
Und im Juli dann Strafrecht.
Juni oder Juli?
Juni.
Juli ist ja eh schreibfrei in NRW, ne? Okay, das erübrigt sich dann. Okay, also der harte Weg des Ganzen wäre jetzt hier zu sagen, okay, ich habe nicht so viel Zeit, wie ich bislang für die Vorbereitung hatte. Das heißt, ich muss irgendwie mir mehr Zeit schaffen. Aber das mache ich nicht dadurch, dass ich effizienter werde oder weniger Arbeit mir auflade, sondern indem ich jetzt einfach ja, ein paar Nachtschichten einlege, all das, was ich noch machen wollte, ich habe ja diese ganzen Skripte, ich habe Dinge vielleicht aus dem Rap und so, die mache ich alle noch, bis es zur ersten Klausur geht und ich fange jetzt besser sofort an. Wer will denn jetzt noch groß planen? Ja, wenn im April ich schon schreibe, dann muss es jetzt sofort losgehen. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, wovon ich dir abraten würde. Jetzt weiß ich nicht natürlich, inwiefern du dich bei einer dieser Aussagen zumindest wiedererkannt und gedacht hast, das würde ich eigentlich schon gern so gemacht haben. Wie war denn bisher dein Plan, die Sache anzugehen?
Du alter Schlingel. Ich habe eigentlich gerade gehofft, dass ich das einfach unkommentiert im Raum stehen lassen könnte und du jetzt schön weiter
arbeitest. Also ich coache dich jetzt einfach so ein bisschen durch den Plan, ja, und du sagst mir dann, was dir davon gefällt.
Ja, nee, tatsächlich habe ich mir jetzt hier schön meine so einen Jahresplan ausgedruckt, also Monatsübersichten, und dann habe ich natürlich aufgeschlüsselt, was ich wann, wo, wie lernen möchte, sodass ich dann theoretisch mit noch 1,5 Wochen Puffer vor den Klausuren durchkommen sollte mit allen Rechtsbereichen im Öffrecht. Hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass man sich auch mehr oder weniger dazu zwingt, in der besagten Zeit mit einem bestimmten Rechtsgebiet durch zu sein. Ja. Und in der Theorie zumindest, dass man dann eigentlich sich auf die wichtigsten Sachen des jeweiligen Rechtsbereichs konzentrieren muss. So, zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Kommunalrecht in 1,5 Wochen durchzuziehen, und dann muss man natürlich gucken, dass man dann schnell damit durchkommt. Das Problem ist, glaube ich, vor allem, wo ich mich häufig erwische, dass ich gar nicht differenzieren kann, so ohne weiteres, was ist denn tatsächlich das Wichtige, das Essentielle in einem Rechtsbereich, den ich nicht kenne, beispielsweise. Weil wenn ich etwas nicht kenne, dann denke ich mir natürlich, ich habe einfach nicht das Wissen, jetzt sagen zu können, okay, das ist jetzt klausurrelevant, das kommt in vielen Klausuren oder kann in vielen Klausuren vorkommen, oder das ist etwas, was so speziell ist, dass ich es jetzt nicht unbedingt separat lernen muss. Und da habe ich tatsächlich meine großen Probleme, weshalb ich auch eigentlich immer nur so diesen groben Lernplan habe. Ich habe es mir jetzt als Ziel gesetzt, quasi mit unserem Examenskurs zu lernen und das Ganze einfach in möglichst schneller Zeit möglichst durchzuballern. Ja. Das war tatsächlich so der Stand der Dinge, aber jetzt schieß mal los. Was kann man da jetzt noch verändern?
Was kann man da noch optimieren?
Eigentlich also, ist schon perfekt,
meinst du? Hört sich ja schon nach einem richtig kranken Plan an. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob wir nicht an der Stelle abbrechen sollten. Also bevor ich auf die einzelnen Dinge eingehe, würde ich gerne noch eine Sache aufgreifen, die du bereits genannt hast. Genauer genommen zwei Dinge. Das eine war, naja, dadurch schränkt man sich ja von vornherein in der Zeit ein, in der man das erledigen muss. Und ich will ganz kurz den wissenschaftlichen Hintergrund dazu geben. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, in einer Folge zumindest angerissen. Und das ist das Parkinson'sche Gesetz. Ja? Das Parkinson'sche Gesetz besagt in einfachen Worten, dass sich Arbeit immer so weit ausdehnt, wie wir Zeit zur Erledigung ihr geben. Das heißt im Umkehrschluss, dass jedes Mal, wenn wir die Zeit beschneiden, wir die Arbeit auch innerhalb dieser Zeit fertigstellen können. Und das beruht insbesondere auf etwas, das ich den Endeffekt nenne, denn je weiter man auf das Ende dieser Zeitspanne hinarbeitet, desto effizienter wird man. Das hat also überhaupt nichts mit der Schwierigkeit der Aufgabe zu tun. Auch kleine, ganz leichte Aufgaben können sich wahnsinnig aufblasen zu riesigen Projekten, zu einem Monster, was man dann kaum mehr bezwingen kann. Dabei wollte man einfach nur eine Postkarte abschicken. Und im anderen Fall könnte man sagen, diese Aufgabe erscheint mir sehr, sehr schwierig, aber ich lasse mir eben nur eine bestimmte Zeit dafür, ich stecke mir nur einen bestimmten zeitlichen Rahmen ab und dann ist es mir auch möglich, innerhalb dieser Zeit die Aufgabe abzuschließen. Das ist das eine. Und zum anderen hast du mir gesagt, das hast du mir im Intro erzählt, das wissen deine Zuhörerinnen nicht, dass du sehr gelangweilt schon vom Öffrecht bist. Was denkst du, wie du dir deinen Lernalltag bis April vielleicht etwas anders, als du bisher dachtest, auflockern könntest? Und zwar mit etwas, was ich schon 100-mal und einmal auf meinem Kanal gesagt habe. Das ist also jetzt der Praxistest, Freddy.
Ich wollte mich gerade sagen, jetzt sehen alle, ob ich hier eigentlich immer nur ein großes Schauspiel darlege, ob ich tatsächlich deine Sachen verfolge. Was würdest du denn sagen? Also es muss natürlich in gewisser Weise am besten Spaß machen. So. Ja, Gamification kann man damit anführen, was natürlich immer ganz nett. Ich meine, es setzen ja mittlerweile viele Lernsysteme auf, eben Gamification als Anreiz, kleine Zwischenziele, um Motivation zu sparen und auch einfach nicht zu viel zu lernen, weil, ja, wenn man weniger, also an sich zeitlich weniger lernt, ist natürlich nicht so diese große Hürde, jeden Tag zu wissen, okay, ich sitze jetzt wieder 9 Stunden, sondern wenn ich nur 6 vor mir habe, dann ist das natürlich immer noch etwas angenehmer. Würde ich jetzt mal so einen Raum führen, aber habe ich damit ins Schwarze getroffen? Schiff versenkt oder nicht?
Eher not, also hast du so ein Leck hast du geschlagen, sag ich mal, ne? Also, aber bis das gesunken ist, dauert, glaube ich, noch. Also, woran dachte ich natürlich? Dachte an das Nutzen des Kontextinterferenzeffekts.
Das wäre quasi meine nächste Wahl gewesen.
Natürlich, ist ja vollkommen klar. Du hast ja verschiedene Fächer schon genannt, du hast das Kommunalrecht in den Raum gestellt. Die Idee des Kontextinterferenzeffekts ist es, dass du mehrere Fächer parallel lernst. Und wir haben da vielleicht auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Ich würde das nicht nur dir, sondern grundsätzlich allen, die sich parallel auf mehrere Fächer vorbereiten, das geht eigentlich schon in den früheren Semestern los, wenn die ersten Abschlussklausuren anstehen, diese Fächer parallel zu lernen und so ein Stück weit auch seine eigene Frustrationstoleranz, die vielleicht gering sein mag, sich zunutze zu machen und jedes Mal, wenn ein bestimmtes Fach mal wieder abfuckt, zum nächsten zu wechseln. Ja, das ist ganz einfach, eine ganz einfache Form, wie man diesen Effekt für sich nutzen kann. Dass der Grund dafür, warum viele Leute oder die meisten Leute, ich habe kürzlich auch eine Umfrage unter Tausenden von Leuten gemacht, ich habe die Ergebnisse auch geteilt, der Grund dafür, dass die meisten das nicht machen, liegt darin begründet, dass der Fortschritt nicht so schnell spürbar wird. Ja, es dauert ein paar Wochen. Andere haben mir wiederum erklärt, das ging bei ihnen viel schneller. Bei mir hat es jedenfalls ein paar Wochen gedauert, bis man das Gefühl hat, überhaupt in allen Fächern auch Fortschritt zu machen oder, wie ich das nennen würde, FAF, F-A-A-F, Fortschritt an allen Fronten zu generieren. Denn das ist ja gerade die Idee. Man arbeitet nicht nur die ganze Zeit auf einfach hin, bis man es beherrscht und geht dann zum nächsten über, sondern man lernt mehrere Fächer. Ich würde mal vorschlagen, mindestens 3 bis zu 5. Manche machen auch mehr. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde mal mit 3 anfangen und man rotiert so zwischen diesen einzelnen. Und du hast quasi dann eine Deadline, eine Frist, bis diese 3 oder 5 oder was auch immer es sind, dann abgeschlossen sind. Und der Witz ist, das ist ja das, was ich gerade versucht hat zu beschreiben, warum viele diese Technik meiden. Man ist gerade an einem bestimmten Thema dran, man kommt einen Augenblick nicht voran und man ist geneigt, sich jetzt festzubeißen. Ja, oder man möchte das jetzt unbedingt verstehen. Man möchte jetzt unbedingt noch weitermachen und man möchte jetzt unbedingt erstmal ein Ding abgeschlossen haben. So. Und da geht natürlich der Kontextinterferenzeffekt, oder scheint er erstmal kontraintuitiv zu sein, ihn nutzen zu wollen, weil man das damit natürlich gar nicht herstellen kann am Anfang. Aber diese einzelnen Synapsen, die sich dann bilden sollen, bilden sich ja sehr, sehr viel auch, während wir nicht über die Sachen nachdenken oder in anderen Aktivitäten vertieft sind. Das kennt man davon, dass man gute Ideen unter der Dusche hat, ja, oder beim Spazierengehen oder was weiß ich, was es für dich ist. Das Gehirn arbeitet weiter, diese Synapsen zu bilden, während du was anderes machst und während du dich auch mit einem anderen Fach beschäftigst. Und mehr als einmal wirst du feststellen, dass das, was du vielleicht im Kommunalrecht gelernt hast, dann irgendwo eine Verknüpfung zusammen mit etwas ergibt, was dann ganz unerwartet vielleicht im Strafrecht BT auf dich wartet. Ja. Das ist die Idee. Der Punkt ist ja nicht, dass man in der Klausur hergeht und sagt, hier, das kann man mit Strafrecht BT vergleichen, was ich hier gerade im Kommunalrecht schreibe, sondern man hat einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und man hat den großen Vorteil, dass man die Sache vielleicht nur einmal verstehen muss und dann betreibt man, was man nennt, Elaboration, indem man sagt, das erinnert mich an dieses und jenes, etwas Anschauliches und Bekanntes, was ich schon im Gedächtnis abgespeichert habe. So, das ist die Idee von Elaboration und die wird durch den Kontextinterferenzeffekt sehr stark angetrieben. Das wollte ich nur so kurz in den Raum stellen, Freddy. Das lasse ich auch erstmal so stehen.
Ja, ist ja auch ganz einfach und entspannt umzusetzen. Und ich stelle nämlich gerade fest, wieso ich es tatsächlich nicht mehr vor Augen hatte, weil ich das auch schon gehört hatte. So ehrlich will ich sein, aber ich habe es auch einfach zur Seite geschoben, weil ich auch so dachte, so ja, ob das denn so alles funktioniert oder ob meine Lernmethoden eben mit diesem Blocklernen besser sind, weil ich natürlich auch so, ja, man kennt es ganz gut, glaube ich, jeder von sich selbst, durchaus Respekt, man könnte auch schon sagen, Angst davor hat halt eben die Lernmethode so komplett umzustellen und zu verändern, wie es man ja eigentlich aus dem Studium auch gewöhnt ist, weil ich meine, du fängst im ersten Semester an und hast dann quasi immer deine verschiedenen Vorlesungen, verschiedenen Themenbereiche, die dann mehr oder weniger en bloc abgearbeitet werden. In der Examensvorbereitung ist es ebenfalls so. Von daher ist dann natürlich die Hürde ziemlich hoch, das einmal über den Haufen zu werfen, weil auch wenn es vielleicht nicht das allerbeste System ist, irgendwo hat es dann immer funktioniert und man kennt es ja, never change a running system. So, das ist ja erstmal ein mutiger Schritt, den man dann machen muss. Wie würdest du denn sagen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Michael, ich finde, das klingt gut, ich finde tatsächlich, dass das gut klingt und das ist auch logisch klingt, was du erzählst und sagst, aber wie schaffe ich es denn, mich selbst davon zu überzeugen, dahinter zu stehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt quasi 14 Wochen sind es, glaube ich, und wenn ich davon erstmal die ersten 4, 5, 6 Wochen hast du gerade eben so mal in den Raum geworfen als grobe Richtlinie, die quasi mit einem Risiko erstmal verbringe, dass ich tatsächlich mit der Methode, die du gerade ausgeführt hast, auch gut fahren kann. So, was würdest du dann sagen?
Also geht es dir jetzt eher um die Einstellung, die du haben musst, oder geht es dir jetzt eher darum, einen genauen Plan dafür zu bekommen, wie die Technik umgesetzt wird? Das müsstest du vielleicht noch kurz für mich einmal erklären.
Ich würde sagen, eher das erste von beiden, also eher diese Sicherheit zu gewinnen, dass ich mit diesem System auch tatsächlich gut fahren kann und auch Sicherheit habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin und es Sinn ergibt, meine Lernmethoden zu ändern.
Okay, verstehe. Also du brauchst natürlich, das hast du eben auch angesprochen, als ich dich gefragt habe, du brauchst etwas, woran du deinen Fortschritt messbar machen kannst. Was war das denn für dich in der Vergangenheit? Waren das die Karteikarten, die du beantwortet hast? Waren das Klausurergebnisse? Woraus hast du quasi für dich das Fortschrittsgefühl generiert?
Ja, das hat sich in der Zeit auch tatsächlich geändert. Also ursprünglich waren es die Klausurergebnisse im Examens- und Klausurenkurs, die am Anfang okay waren, dann im Laufe der Zeit etwas sich entwickelt haben, noch etwas besser geworden sind. Aber am Ende konnte ich eben das nicht mehr als messbaren Faktor nehmen, weil dann ist es wieder schlechter geworden, weil ich dann auch irgendwann festgestellt habe, dass ich auch nicht mehr wirklich die Bereitschaft hatte, mich für Zivilrecht jeden Freitag oder Samstag dahinzusetzen mit dem Wissen, dass es die Korrektur im Examens- und Klausurenkurs durchaus durchwachsen ist, was auch in gewisser Weise verständlich ist, weil diejenigen, die sich dahinsetzen dürfen und meine Handschrift entziffern müssen, durchaus auch nicht unbedingt so viel Zeit haben, mal was zu bewerten, wenn es nicht ganz die Lösungsskizze trifft. Das heißt, dann war irgendwann dieser Faktor weggefallen und dann bin ich irgendwann übergegangen, das Ganze mehr oder weniger an wiederholten Karteikarten zu messen und auch an der Geschwindigkeit, mit der ich das machen konnte, A, und zum anderen an der Fehlerhäufigkeit. Also ich mache das ja über Anki, wie wahrscheinlich viele schon wissen, und da sieht man ja auch seine Statistik, wie viel man tatsächlich fehlerhaft beantwortet hat, was dann auch immer zumindest auf einem konstant soliden Niveau war, in Anbetracht der Tatsache, dass dann natürlich viel mehr Karteikarten irgendwann dazu kamen, je länger oder je näher man sich dann auch dem Ende der Examensvorbereitung gewendet hat, war das dann immer so ein Messfaktor, könnte man sagen, aber auch der ist schwammig, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier habe ich jetzt einen klaren Wert, wo ich sagen kann, dass ich da gut unterwegs bin oder nicht.
Ja, also er hilft dir eben nur bei der Einschätzung darüber, was deinen aktuellen Wissensstand betrifft. Er trifft halt keine Aussage darüber, ob du dieses Wissen auch in Klausuren bringen kannst, ob dir das gelingen wird, wie du mit dem unbekannten Rechtsproblem umgehst, ob du einen verworrenen Sachverhalt auseinanderfisseln kannst und so weiter und so fort. Also viele andere Kernkompetenzen, die du natürlich benötigst, um erfolgreich in Klausuren zu sein. Also dafür bräuchte man natürlich schon nochmal andere Indikatoren. Aber um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was du angesprochen hast, du änderst in dem Sinne nicht dein Lernsystem. Die Art und Weise, wie du mit den Materialien arbeitest, bleibt im Wesentlichen dieselbe. Alles, was du tust, ist, zwischenzeitlich von dem einen Fach zum nächsten zu wechseln. Welche Art von Karteikarten du dir daraus erstellst, wie lang du am Tag lernst, ob du dann direkt an den Fall gehst oder erst noch in der Theorie bleibst, daran würde ich jetzt in dem Sinne durch Nutzen des Kontextinterferenzeffekts nichts verändern. Oder auch jedenfalls einmal nicht verändern wollen. Das ist dann ganz bei dir, was du noch machen möchtest, nachdem wir hier heute fertig gesprochen haben. Aber der Kontextinterferenzeffekt, den zu nutzen, ist dem Grunde nach sehr einfach. Und du musst nichts weiter tun, als mehrere Fächer parallel lernen. Du musst einfach nur zwischenzeitlich zwischen ihnen hin und her springen. Du musst sie ohnehin alle lernen und wenn du möchtest, kannst du dafür noch einen Zufallsgenerator nutzen, wenn du nicht sagen willst, ich habe jetzt mehr Bock auf dieses. Ich habe immer so gemacht, dass ich die Sachen, auf die ich am meisten Bock hatte, als erstes gemacht habe. Und wenn ich da quasi, sage ich jetzt mal 10, 15, 20, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde Zeit investiert habe, dann bin ich zum nächsten übergegangen. Du kannst das auch vorsichtig testen, indem du erstmal nur Vormittag und Nachmittag wechselst und erstmal nur bei zwei Fächern bleibst. Ich würde dir später empfehlen, relativ rasant zu wechseln. Aber das ist dann zum späteren Zeitpunkt interessant, nachdem du so ein bisschen mit dem System oder mit der Technik, sollte ich sagen, nicht System, warm geworden bist. Aber Freddy, ich habe noch so viel, worüber ich mit dir reden will. Wir müssen auf jeden Fall leider vom Kontextinterferenzeffekt wieder weg. Ist bedauerlich. Okay. Ne? Aber,
kurz um das klarzustellen, wer ist theoretisch der Host des Podcasts? Wer müsste eigentlich die Fragen stellen, du oder ich so?
Wer hat noch was zu tun heute und wer nicht?
Ich lege nachher die Füße hoch.
Wieso? Ja, eben. Deswegen, ja. So, also ich muss hier zusehen, dass wir ein bisschen auf die Tube drücken.
Ja, dann auf geht's. Ich bin gespannt.
So, okay. Also was ich eigentlich nur noch kurz dazu abschließend sagen wollte, in der Umfrage, die ich eben angesprochen habe, fast 30% der Teilnehmenden an der Umfrage haben angegeben, dass sie ein einzelnes Fach wirklich bis zum Erbrechen lernen. So, während 41% gesagt haben, dass sie manchmal sogar 5 Fächer parallel lernen. Ne? Also es gibt offensichtlich relativ wenig Raum dazwischen, also es bleiben uns noch 29% übrig, aber es ist tatsächlich so, dass entweder Leute von diesem Effekt total überzeugt sind oder sich damit überhaupt nicht beschäftigt haben. So, und diejenigen, die es nutzen, gibt es wissenschaftliche Studien zu, das hat man ja schon relativ häufig versucht, an einzelnen Gruppen auch zu demonstrieren. Die Wissenschaft ist natürlich überzeugt von dem Effekt, aber das ändert nichts daran, dass man ihn dann erst noch nutzen muss. Die Wissenschaft ist auch von dem Spacing-Effekt überzeugt und viele nutzen ihn trotzdem nicht und machen dann Cramming. So, aber genau, darüber wollte ich sowieso gleich noch mit dir reden. Fangen wir mal so ein bisschen an, uns anzuschauen, wie das jetzt überhaupt funktionieren kann. Und was man gerade nicht machen sollte.
Ja, du darfst was einwerfen. Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen zu der Umfrage, jetzt, die du gemacht hast? Hast du da zufällig eine Übersicht auch gehabt, wer von den Leuten, die die Umfrage beantwortet haben, abgeschichtet haben und wer quasi alles auf einmal geschrieben hat?
Nee.
Weil davon könnte ich mir nämlich vorstellen, ist auch oder könnte abhängig sein, ob ich jetzt mich auf einfach beschränke erstmal oder ob ich quasi viel parallel lerne. So nach dem Gedanken, wenn ich alles auf einmal schreibe, muss ich eben parallel lernen gleichzeitig.
Da hast du vollkommen recht. Andererseits schließt sich das in dem Sinne ja nicht aus, weil du hast ja im Zivilrecht auch sehr viele verschiedene Fächer lernen müssen. Und ich, wäre hier sogar noch einen Schritt weitergegangen, hätte gesagt, selbst wenn ich abgeschichtet hätte, und das ist auch das, was ich den Leuten, die bei mir waren, die abgeschichtet haben, geraten habe, lern trotzdem nicht nur dieses Rechtsgebiet. Aber das ist dann ein Thema für ein anderes Mal abschichten mit dir, Freddy, nicht?
So machen wir das, wenn ich das nächste Mal
Jura studiere. Das nächste Mal abschichte, genau. Okay. Also.
Okay, aber du wolltest zum Thema Spacing, glaube ich.
Spacing wollte ich auf jeden Fall auch mit dir reden. Kommen wir auch noch zu, lass uns vielleicht so, da ich eben einmal den harten Weg dargestellt habe, einmal ganz kurz über den einfacheren Weg zumindest sprechen, wie man Prüfungsvorbereitung in Rekordzeit aufs Parkett bekommt. Das erste ist, und da habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, dass ich von Überstunden und von All-Nighters und was alles dazugehört, nicht besonders viel halte. Unser Schlaf ist ja ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, um eine hohe sogenannte Retentionsrate zu erreichen, sprich, sich möglichst viel merken zu können. Ja. Deswegen halte ich es für besonders wichtig, da gerade nicht zu sparen. Ja. Und das will ich dir auch nicht unterstellen, dass du das machen wolltest. Ich weiß, wir sind alle dazu geneigt, kurz vor den Prüfungen nochmal das über den Haufen zu werfen, was wir uns eigentlich geschworen haben, nicht zu tun. Aber hier sollte man vielleicht nochmal besonders ein Augenmerk drauf legen, jedenfalls dort nicht zu sparen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass man sich einfach einmal eine Arbeitszeitrestriktion auferlegt und sagt, okay, das sind die Stunden, in denen ich tatsächlich lerne. Und ich denke, ähnlich geht das bei dir auch schon in die Richtung. Ich denke, dass ein harter Cut eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, sich auch im Anschluss dann psychologisch von Jura zu distanzieren. Ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Was ich dann machen würde, wäre das Gedankenexperiment, über das wir hier auf dem Podcast auch schon mal gesprochen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich erinnerst, aber ich will es für diejenigen, die es nicht gehört haben, ganz kurz nochmal aufrollen. Nicht den Hintergrund, aber wie es funktioniert. Und zwar einfach mal sich selber in die Lage versetzen, was würde man für Jura machen oder in deinem Fall, Freddy, wie würdest du dich jetzt auf Öffrecht und Strafrecht vorbereiten, wenn du nur 2 Stunden pro Tag da rein investieren dürftest. Dann mal die Ergebnisse sammeln und dann sich fragen, würde ich genauso vorgehen, wenn ich jetzt nur noch 2 Stunden pro Woche investieren dürfte in meine Prüfungsvorbereitung. Es geht wiederum nicht darum, nur 2 Stunden zu investieren, weder am Tag noch in der Woche. Es geht allein darum, sich dafür zu sensibilisieren, welche Aktivitäten, welche Sachen, die man für die Prüfungen tun könnte, die größte Hebelwirkung haben. So kann man einfach sehr, sehr viel Zeit sparen und sich von vornherein auf die wichtigsten Dinge fokussieren. Denn ich habe am Anfang ja im Intro gesagt, eine große Gefahr besteht darin, dass man versucht, alles zu machen, obwohl man nur begrenzte Zeit hat. Und alles machen kann man nicht mal dann, wenn man ewig Zeit hat. Deswegen hilft ein solches Experiment in jedem Fall dabei, ja, sich mehr für das zu sensibilisieren, was wirklich wichtig ist. Ja, das wollte ich einfach an der Stelle nochmal durchklingen lassen. Das hilft vor allem dann, wenn man sich vorher mal eine All-die-Dinge-Liste erstellt hat, über die wir vielleicht auch schon mal gesprochen haben, auf die ich jedenfalls auf meinem Kanal viel eingegangen bin. Da geht es im Wesentlichen darum, einmal alle Dinge aufzuschreiben, die man jetzt schon macht, dann die Dinge aufzuschreiben, von denen man glaubt, die könnten auch hilfreich sein, Dinge, zu denen einem andere geraten haben, die vielleicht für Kommilitoninnen und Kommilitonen gut funktioniert haben und so weiter und so fort. Hat man eine relativ lange Liste und kann dann aus der Liste auswählen, wenn ich nur 2 Stunden Zeit hätte, was würde ich machen? Das so als Beispiel, das so als Planungstool mal in den Raum gestellt für jeden, der wenig Zeit hat, sich auf Prüfungen vorzubereiten. Es ist doch sehr überraschend, welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann.
Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ich tatsächlich damals erzählt hatte, aber
ich glaube, weiß es natürlich noch.
Ja, ich weiß Pi mal Daumen zumindest die Antwort, die ja auch am sinnvollsten wäre, dass man sich natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, viel mit Fällen vorbereiten soll, weil die sind ja auch das, was einen in der Klausur erwarten wird.
Richtig. Was uns natürlich auch dabei hilft, deinen eigenen Plan komplett über den Haufen zu werfen. Denn du sollst ja jetzt in der Zeit, die du hast, viel an Klausuren trainieren, richtig?
Zumindest auch nicht unerheblich Zeit daran investieren,
ja. Ja, also du würdest das, wenn es nach mir geht, in jedem Fall priorisieren. Du würdest einen Großteil der Zeit ins Falltraining investieren, das heißt nicht Klausuren ausschreiben, das heißt aber in jedem Fall, dass man sich viel mit Fällen beschäftigt und sich viele Fälle vorlegen lässt, um auch einfach einen guten Blick dafür zu gewinnen, welche Konstellationen einen Klausuren immer wieder erwarten.
Es ist tatsächlich Teil, also ich habe mir auch, bevor ich jetzt überhaupt mir auch diesen Monats- und Wochenplan gemacht hatte, mit welchem Themenbereich ich wann lernen möchte, habe ich mir auch eine Übersicht erstellt, wie so ein Lerntag von mir aussieht oder aussehen soll, wo tatsächlich jeden Tag eine Einheit, also jeweils 50 Minuten ist bei mir eine Einheit, jeweils ein Examens- und Klausurenkurs Fall drankommen soll und auch eigentlich in der Möglichkeit immer eine Lösungsskizze, was natürlich sportlich ist, weil 50 Minuten für eine ganze Lösungsskizze, klar, für eine Examensklausur ist durchaus knapp. Ja. Aber auch der Gedanke war, okay, das ist dann nochmal eine Zusatzstresssituation, wenn ich das in dieser verkürzten Zeit schon hinbekommen sollte, wird es mir ja einfacher fallen, wenn ich tatsächlich mehr Zeit übrig hätte, wenn ich tatsächlich die Klausur schreibe, weil da wird es ja wahrscheinlich so auf 1,5 Stunden ungefähr Pi mal Daumen hinauslaufen. So mit dem Gedanken, dass wenn ich das jetzt für Öffrecht 14 Wochen mache und sagen wir mal, vielleicht klappt es nicht jeden Tag perfekt, aber 4-mal in der Woche habe ich dann zumindest jeweils einen Examens- und Klausurenkursfall in der Skizze bearbeitet. Da dachte ich mir, sollte das doch ganz gut passen.
Ja, die Idee
war
ist,
die Hoffnung, war der Gedanke,
sich, aber ist schon ja. In Ordnung. Je mehr man sich davon vorlegt, desto besser. Ja? Also viel von den Kenntnissen, die man erwirbt, und wenn ich jetzt mal sagen würde, wir hätten 3 Komponenten, an denen wir unsere Prüfungsvorbereitung ausrichten müssen. Das eine ist der Kenntniserwerb, das zweite ist das Falltraining, die Anwendung, praktische Anwendung, die praktische Erprobung am Fall und dann die Wiederholung. Dann würde ich behaupten, dass man sehr, sehr viel von den Kenntnissen, die man meint haben zu müssen, zum einen natürlich erstmal gar nicht braucht und zum anderen sich viel auch aus dem Falltraining aneignen kann. Ja, das würde ich also dabei nie vergessen. Ich habe also die letzten 3,5 Monate allein mit Fällen gearbeitet und dann die Schwerpunkte der jeweiligen Fälle an Aufsätzen, Urteilen, Lehrbuchauszügen etc. dann nochmal vertieft. Mehr habe ich auch nicht gemacht. So, das hat mir auch nicht geschadet, ganz offensichtlich nicht. Das sollte man einfach dabei im Hinterkopf behalten. Je weniger Zeit man hat, desto früher sollte man auf die Fälle gehen. Und vor allem sollte man dabei im Hinterkopf haben, so als grobe Faustformel, wenn ich mich noch nicht für einen Fall bereit fühle, ist die beste Zeit, einen zu machen. Und das hat mir immer sehr geholfen, so zu denken und von diesem Denken wegzukommen, dass ich mir erst ja das Wissen angeeignet haben müsste, um es dann an Fällen praktisch erproben zu können. Man lernt eben an den Fällen auch sehr, sehr viel, wenn man noch nicht so viel weiß. Ja? Und man kann sehr, sehr viel Verknüpfungen dann auch herstellen, die einem vorher gefehlt haben. Und man kann auch sehr schön übrigens seinen Fortschritt daran absehbar machen oder seinen Fortschritt daran messbar machen, indem man sich anschaut, okay, wie viele Sachverhaltsangaben aus einem Fall konnte ich zum Beispiel gar nicht irgendwelchen Wissenselementen von mir zuordnen. Dann werden die ja automatisch auch aufgedeckt. Und wenn man dann die Lösung liest und feststellt, oh, das hätte ich doch gewusst, dann weiß man auch, da habe ich mich mal wieder viel zu viel mit Theorie befasst, weil mir ist es gar nicht möglich gewesen, die Verknüpfung zu den Sachverhaltsangaben in der Klausur herzustellen. Und darauf kommt es im Endeffekt ja an. Ja? Das sollte man also dabei immer im Hinterkopf behalten. So, mit Blick auf die Uhr, lieber Freddy, ich würde gerne mit dir über ein paar Dinge auf jeden Fall noch sprechen und dann gucken, ob wir das auch noch für dich umgesetzt bekommen.
Und über welche wichtigen und spannenden Inhalte Michael und ich dann tatsächlich noch gesprochen haben, werdet ihr in der nächsten Folge, in der nächsten Woche erfahren. Denn hier kommt der angekündigte Cut. In dem Sinne, bis nächste Woche.